Herr Jesus Christus, jetzt danken wir dir für den bisherigen Lauf dieses Tages und für all das, was wir miteinander schon aufnehmen konnten in den zurückliegenden Stunden. Und wenn wir jetzt noch einmal zusammen sind, um zusammenfassend hier zu sein, dann bitten wir dich um diese Leitung deines Geistes. Wir wissen, dass wir darauf ganz prinzipiell angewiesen sind und strecken uns aus nach dir. Gib uns noch einmal einen klaren Kopf, ein offenes Herz, die Wirkungen von dir und sei du an diesem Nachmittag hier in unserer Mitte. Wir vertrauen dir auch unsere Kinder an, die in ihren Programmen sind froh, dass wir sie in guten Händen wissen und danken dir für alle Güte und alle Freundlichkeit, die wir in so unterschiedlicher Weise von dir, unserem treuen Schöpfer, Erhalter und Erretter, erfahren. Dank sei dir. Amen. Erster Teil, die Quelle. Das war die Voraussetzung für diesen Tag, die Quelle. Die Quelle für unser Thema, das Wort Gottes, historisch geworden, heilsgeschichtlich ausgelegt, durch Heiligen Geist uns geschenkt. Und auf dieser Basis sind wir losmarschiert. Haben drei ganz grobe Achsen eingeschlagen, zum einen zu begreifen und zu erfassen, wir nehmen das biblische Feld wahr. Wir versuchen zum Zweiten eine Systematisierung und landen bei einer praktischen Orientierung. In dem Wahrnehmen des Feldes haben wir wiederum drei verschiedene große Bereiche registriert. Wir haben den ersten Bereich registriert, insbesondere im Alten Testament, wobei wir schon einen ganz kleinen Bogen bis ans Finale Offenbarung 21, 22 geschlagen haben, um das zu begreifen, dass da am Ende eben das, was in 1. Mose 3 anfing, an Schaden, wieder gut gemacht ist in der neuen Welt unseres Gottes. Haben diese Nüchternheit wahrgenommen auf der Ebene des Alten Testamentes mit all dem, was so dazugehört, inklusive Buch Prediger und den verschiedenen Aspekten. Haben dann uns einen zweiten Teil des Wahrnehmens des Feldes auf Jesus konzentriert. Er ist natürlich absolute Mitte, ein Strom von Heil und Heilung, bestimmt Jesus als Dokumentation der Messias-Tätigkeit, um zum Ausdruck zu bringen, dass das Erbarmen Gottes jetzt greift, um hineinzuwirken das Leben der Leute, die ihn damit auch anrufen können und zum Glauben kommen können. Wir haben damit in dem Zusammenhang uns deutlich gemacht, dass er seinen Top-Arzt-Satz sagt, indem er sagt, die Kranken bedürfen des Arztes nicht. Nein, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu suchen, sondern diese Sünder. Und zum Ausdruck zu bringen, die eigentliche, wesentliche, letzte Heilung besteht, indem dieser Arzt sein Leben gibt, stellvertretend am Kreuz auf Golgatha. Wir haben zu dieser ersten großen, diesem Berg von Jesus, die apostolische Zeit mit hineingenommen, als eine besondere Zeit der Dokumentation, die wir erkannt haben. Also, AT-Welt, Jesus plus Apostelwelt, Gemeindewelt. Auf der Gemeindewelt haben wir registriert für uns, dass erstaunlich gerade Apostel Paulus wahrzunehmen ist, dass er in sich selber dieses, was er gelehrt hat, auch dokumentiert. Es ist dieser Schatz in diesem Tontopf. Wir haben uns an dieser Stelle aus 2. Korinther 4, 7 ein bisschen aufgehängt, weil sie sehr plastisch das zum Ausdruck bringt, wie das in der Spannung steht, dieser Schatz, dieses große Geschenk des neuen, ewigen, unauflöslichen Lebens in diesem alten, zerbrechlichen Tontopf mit all dem, was so dazugehört. Er selber ist es in seiner Person, dokumentiert es für die Gemeinde Jesu, zeigt es uns sehr deutlich auch an den Mitarbeitern, die mit ihm unterwegs sind, hebt das punktuelle Handeln Gottes in außergewöhnlicher Weise auch für die Gemeindezeit überhaupt nicht auf. Das wissen wir miteinander. Nachdem wir diesen Radius da so gezogen haben, sind wir dann eben in der Systematisierung ein bisschen eingestiegen und haben uns nun versucht, diese 7 Aspekte zusammenzufassen, die mit dieser Krankheit und Heilung für uns zusammenhängen. Dieses grundsätzliche Wissen um 1. Mose 3 und den Sündenfall mit aller Nüchternheit, den Gedankengang der Eigenverantwortung, den ich zu praktizieren habe. Ich habe mit dem Equipment verantwortlich umzugehen. Es gehört dem lebendigen Gott. Ich weiß um die Fragestellung der Sündenkausalität auch für die Jesusleute, habe das im Blick. Erkenne nach 2. Korinther 12, dass eine Einschränkung in Krankheit auch tatsächlich trotzdem bei dem Minus ein geistliches Plus bringen kann. Entdecke in 1. Petrus 4 diese Konzentration, die stattfindet und ein Heiligungsprozess. Sehe mit Hiob das Schauspiel auf dieser Bühne und weiß tatsächlich um diesen Ruf in den Himmel. Das waren so die Aspekte, die wir versucht haben, noch vor dem Kaffeetrinken in ihren Kopf und in ihr Herz hineinzubringen. Und jetzt war der Gedankengang, was mache ich denn jetzt mit diesem ganzen Set? Und mit diesem ganzen Set haben wir natürlich ein Paket, mit dem wir Jesus-Leute jetzt umgehen. Wenn wir damit umgehen, sei es als Betroffene, sei es als Begleitung von Betroffenen, dann gehen wir also mit diesen Aspekten in eine solche Fragestellung eines Leidens, einer Erkrankung, eines Prozesses hinein. Dabei ist ein Feld noch wahrzunehmen für uns, vier, aber ein Feld noch wahrzunehmen, dass neben diesen 7 Aspekten, die ich da jetzt so präsentiert habe, versucht habe, Ihnen positiv zu präsentieren, müssen Sie natürlich wissen, sind Sie natürlich in einem ganz anderen Umfeld normalerweise unterwegs. Und das Umfeld, was normalerweise mit Ihnen zu tun hat, ist ein anderes, als was ich Ihnen diesen 7 Aspekten genannt habe. Sie sind mit mir in einem säkularisierten Umfeld unterwegs, das Ihnen erst einmal sagt, Gesundheit ist das Wichtigste. Mit allen Facetten und Aspekten, die dazu gehören. Das muss man wissen. Wir sind ja nicht in einem Vakuum, einem geistigen Vakuum, sondern Sie stehen unter einem mächtigen Druck, der Ihnen auch anderes eben entsprechend demonstriert. Sie sind natürlich auch mit hineingenommen in ein riesiges Set von christlichen Verwirrungen und Irrungen. Das müssen Sie natürlich mit mir wissen, das wissen Sie auch. Wir haben es an der einen und anderen Stelle ja schon gestreift. Wir wissen natürlich, dass wenn wir Christen da keine klare Lehrlinie führen, dann fangen wir an zu schlieren. Und dann kommt das Thema, Jesus will alle gesund machen, Jesus hat geheilt, wir heilen auch. Dann kommt die ganze Kette plötzlich ins Rollen und dann merken wir können das ganze Ding überhaupt nicht mehr richtig vernünftig steuern. Dann sind wir ganz, ganz schnell an Fahrwasser, wo die Thematik von Krankheit und von Heilung mit dem Maß an Glauben zu tun hat, wo dann eben gefragt wird, haben wir die richtigen Instrumente, haben wir die richtig Bevollmächtigten, haben wir zu viel gesündigt, haben wir zu wenig Glauben. Das geht bis hinein in die Frage, dass dann nachträglich Glaubende und Umfeld der Glaubende dämonisiert werden. Ich kann Ihnen da auch aus der Praxis schwierige Beispiele nennen, wo bis in den innerchristlichen Bereich Krankheiten mit einer Dämonisierung in Berührung gebracht werden, wo wir sagen, dass das hat im Neuen Testament überhaupt keinen Lehrgrund, dass im Nachklapp meiner Entscheidung für Jesus Christus mit meinem Leben oder dem Leben derer, die in Christus sind, Dämonen zusammenhängen. Das ist etwas, was wir zwar im christlichen Umfeld haben, aber nicht in der biblischen neutestamentlichen Lehre. Da kennen wir das so in der Weise nicht. Also deswegen müssen Sie wissen, Ihre Lebenswirklichkeit ist bei einem säkularen Umfeld beeinflusst. Es ist von entsprechenden christlichen Verwirrungen beeinflusst. Und natürlich sollten Sie auch wissen, dass das Neue Testament uns lehrt, dass einer endzeitlichen Dimension diese Phänomene natürlich zunehmen werden. Das heißt, wir werden, je weiter wir Jesus entgegengehen, desto mehr damit zu rechnen haben, dass über das Phänomen von Wunder, von Zeichen, von Heilungen es nicht nur Scharlatanerie im allgemeinen Sinn oder Placebo-Effekte oder sonstige Abteilungen geben wird, sondern auch eine ganze Reihe wird tatsächlich einen letzten dämonischen Ursprung haben. Man darf da nicht naiv sein. Auch das gehört mit in die Thematik hinein. Bleiben wir dabei. Wir gehen also an das ran und wissen jetzt darum Bescheid und überlegen, wie gehen wir jetzt vor. Krankheit kommt, Nöte kommen, Schwierigkeiten, die mein Leben, das Leben der meinen betreffen. Was ist das Feld? Das Feld ist jetzt bestimmt von diesen Aspekten und jetzt gehen wir in die Konkretion. Die erste Konkretion, wenn ich mit Krankheit zu tun habe, ich gehe damit ganz persönlich zu meinem Gott. Ganz wichtig, ich gehe damit zu allererst zu meinem Gott. Erste Adresse, ich sag das meinem Gott. So, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, denn damit bringe ich zum Ausdruck, wer ist der für diese Sache in meinem Leben letztverantwortlich, mit all den Aspekten, die da sein mögen, aber das ist das Entscheidende. Mein Gott und Schöpfer ist für mich verantwortlich, mein Gott und Erhalter ist für mein Equipment zuständig, mein Erretter muss sich um das kümmern, dass ich mit seinem Schatz in diesem Tontopf unterwegs bin. Die allererste Adresse ist der lebendige Gott. Ich gehe zu meinem Gott. Wenn ich keine Worte mehr dafür finde und habe, dann gibt mir die Bibel unendlich viele schöne Worte der Glaubenden, an die ich mich dranhängen kann. Sie können Psalmen aufschlagen, die Hälfte der Psalmen haben mit den Nöten der Menschen zu tun. Viele von diesen Psalmen sind so offen formuliert, dass sie mit ihrem gesamten Gesundheitsequipment sich da reinbeten können und das wahrnehmen können und mit diesen Worten zum lebendigen Gott gehen dürfen. Und wenn sie zu ihrem und meinem Gott gehen, dann wissen sie doch mit mir, zu wem sie da gehen. Sie müssen doch nicht erst in irgendeiner Art und Weise um Verständnis bitten und Audienz erhalten, sondern sie marschieren im Namen Jesu unmittelbar zu ihrem Vater und zu meinem Vater. Sie marschieren zu dem, von dem der Hebräerbrief uns sagt, dass wir zum Thron der Gnade gehen, um zum rechten Zeitpunkt Hilfe zu empfangen. Das ist es doch. Und deswegen ist das für uns keine nebensächliche Adresse oder eine schwierige Adresse oder eine komplizierte. Sie ist für uns eine ganz beliebte, wichtige Zentrale, die erste. Mein Gott und Vater, so geht es mir. Ich habe Not. Du bist mein Schöpfer. Du bist mein Erhalter. Du bist mein Retter. Du bist der dafür Verantwortliche. Und wenn Sie das jetzt an der Stelle wollen, dann nehmen Sie in diese Welt ganz zentral neben der Vaterfigur die Hirtenfigur von Jesus vom Neuen Testament mit hinein. Der Hirte trägt Verantwortung für seine Schafe. Ich komme zu ihm. Ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Wenn Sie mich jetzt ganz streng fragen, darf ich schon parallel oder kurz davor oder kurz danach einen Arzt aufsuchen, dann haben Sie schon ein Denkproblem. Ja? Wichtig ist bei dieser Reihenfolge, dass zum Ausdruck gebracht wird, wer ist für mich hier Ansprechpartner Nummer 1? Wer ist Ansprechpartner Nummer 1? Das bist du, mein Gott, und das will ich dir auch sagen. Und jetzt überlege ich mit meinem Verstand und denen, die mit mir rum sind, welche Instrumente soll ich dafür in Anspruch nehmen? Ist ein Arzt, ist Medikamente, sind Hilfen, wie auch immer, erforderlich, die ich natürlich, denken Sie an das Alte Testament, denken Sie an das Feigenpflaster, denken Sie an die Texte, die wir hatten, natürlich mit hineingehören. Aber wir bringen als Glaubende zum Ausdruck, erste Adresse, letzte Adresse, entscheidende Adresse ist der Vater im Himmel, ist Jesus Christus, der für mich verantwortliche Hirte. Mein persönliches Gebet, Ihr persönliches Gebet, unterschätzen Sie das nicht. Unterschätzen Sie es in keiner Hinsicht. Bitte, unterschätzen Sie es in keiner Hinsicht. Unterschätzen Sie es einmal nicht, indem Sie sich in diesem Moment mit Ihrer angeschlagenen Seele und Ihrem müden Geist und Ihrem kranken Körper verorten beim lebendigen Gott. Es ist das ganz große Geschenk der Jesus-Leute, dass wir einen Fixpunkt haben außerhalb von uns. Sobald Sie das nicht mehr haben, schwimmen Sie natürlich und dann suchen Sie mit mir natürlich immer einen Anker in Ihren eigenen Überlegungen, in statistischen und Wahrscheinlichkeiten, in den unterschiedlichen Angeboten, die Ihnen auf der ganzen digitalen Welt angeboten werden, in dem ganzen Universum und Sie rudern auf einem Meer und kommen nicht zu einem Anker. Der Anker ist mein Gott und Vater, hier ist mein Problem, du bist für mich verantwortlich. Und das schätzen Sie das nicht. Diesen Halt. Und erkämpfen Sie sich immer wieder neu in Ihrem persönlichen Gebet, diesen Halt beim lebendigen Gott. Unterschätzen Sie dieses persönliche Gebet nicht auch als ein Therapeutikum. Wow, das ist ein richtiger Hammer. Da können Sie manche Arznei in die Tonne kloppen für ein richtiges Gebet. Beim lebendigen Gott ankommen tut Ihnen nach Geist, Seele und Leib wohl. Ankommen mit meiner Not. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Wesentliches. Step 1. Step 2. Und denken Sie bitte jetzt nicht in einer Stufe, sondern sehen Sie das, was ich jetzt Ihnen sage, als einen Fächer. Step 2. Sie sind doch gar nicht allein. Sie haben doch mit sich andere, die an Jesus Christus glauben. Wir dürfen das natürlich in Anspruch nehmen, dass ich als ein Glied am Leib des Christus jetzt tatsächlich dieses Geheimnis des Leibes des Christus in Anspruch nehme. Leidet ein Glied, leiden alle Glieder mit. Nur wenn die es natürlich nicht wissen, können sie auch nicht mitleiden. Ja, wenn einer betet, können die anderen mitbeten, wenn sie es denn wissen. Also werde ich die aufsuchen, die mit mir beten können. Unmittelbar in ihren Partnerschaften, in ihren Familien, in ihrem Hauskreis, in ihrer Gemeinde, wie auch immer das vor Ort funktioniert. Wir dürfen das ausnutzen, ohne in eine mathematische Mengenformel einzusteigen. Schaffen wir das? Ja, dass wir das auf der Stelle wieder hinkriegen, zu sagen, was für ein Geschenk, das lebendige Gott neben dem Gnadenkanal des persönlichen Gebetes mir auch den Kanal der Gnade des gemeinsamen Gebetes schenkt. Wenn Sie aber jetzt anfangen, wenn 10 beten ist gut, wenn 100 beten ist besser, wenn ich 1000 hinkriege, dann schaffe ich es, bei 10.000 bin ich durch, haben Sie einen Fehler. Ja? Denn dann merken wir, jetzt wird das zu einem Prinzip, mit dem ich meine, ich könnte Gott zwingen, aushebeln, rüberkriegen. Ich mach's zur Methode. Und wenn wir das machen, dann merken wir, dann sind wir neben der Spur. Und das geht manches Mal gerade bei diesen Gebetsaufrufen, die durchs digitale Universum hindurch knallen. Das schrappt das manches Mal so an der Grenze. Viel hilft viel. Und da muss ich sagen, nein, manchmal hilft viel gar nicht viel. Sag Gott, das brauche ich gar nicht mehr zuhören, das sind so viele Stimmen. Ich warte es mal, bis wieder eine Stimme kommt. Aber das heißt, ich darf es nutzen in einer guten Weise, mein Gott. Ich werde mit meinen Schwestern und Brüdern für meine Not bei dir vorstellig werden. Dabei weise ich zu einem Dritten, dass es natürlich im Neuen Testament neben meinem persönlichen Gebet und dass es neben dem Gebet miteinander auch noch einmal ein besonderes Charisma gibt. Das Charisma, das wir im Neuen Testament haben, der Heilung, das ist zu unterscheiden von meinem persönlichen Gebet und von dem Gebet miteinander und von dem, was in Jakobus 5 steht. Das lebendige Gott, so wie er das will, Persönlichkeiten aus der Gemeinde, diese Gabe geben kann, Heilungen zuzusprechen. Ja, das ist möglich. Nur ich bitte Sie, an der Stelle gut aufzupassen, denn unter diesem Vorzeichen sammeln sich manches Mal gerade, weil das so ein ganz wichtiger Bereich ist, eine ganze Menge unterschiedlicher Pflänzchen, die wirklich gut geprüft werden sollen. Und je mehr Sie meinen, Sie müssten aus Ihrem unmittelbaren Kreis der mit Ihnen Glaubenden zu irgendeinem ganz besonders gesalbten, begabten, herausragenden gehen, der als solcher noch Ihnen offeriert wird, desto mehr würde ich persönlich aus seelsorgerlichen Gründen Ihnen zum Rückwärtsgang raten. Ja. Das heißt, je klarer das im unmittelbaren Umfeld Ihres geistlichen Lebens geschieht, desto normaler und gesünder. Was hat Gott mir meiner Gemeinde gegeben? Gibt es da die entsprechende Person? Nein, ich weiß davon nichts. Dann geht mein Leben auch ohne das weiter. Aber ich kann das nutzen, wenn der lebendige Gott das in mein Leben hineinordnet. Also ich habe um ein das persönliche Gebet, ich habe zum zweiten das gemeinsame Gebet, ich weiß um das Charisma der Heilung, wenn Gott das in einem Umfeld schenkt und gibt, darf ich das nutzen. Und ich habe, und darauf wollen wir besonders eingehen, ja im Neuen Testament jetzt noch ein weiteres Instrumentarium, das Gott seiner Gemeinde gegeben hat, nämlich diesen wunderschönen Text, der uns in Jakobus 5 gegeben ist. Und Jakobus 5 nimmt ja in einer herausragenden Weise das Thema der Kranken, der Krankenheilung für uns auf. Jakobus ist ja der große Pragmatiker der Gemeinde Jesu. Dieser Mann, der ja in der Gemeindeleitung in Jerusalem tätig war und in einen weiten, weiten Missionsradius gedacht hat, im halben Mittelmeerraum, hat eben hier einen ganz, ganz wichtigen Text seinen Gemeinden in diesem Rundschreiben mitgegeben. In Jakobus 5 hören wir Folgendes. Leidet jemand unter euch, ich lese ab Vers 13, der bete, ganz persönliches Gebet, hören Sie es? Leidet jemand unter euch? Der bete, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen Und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel und ist wirksam. So lesen wir in Jakobus 5. Ein ganz, ganz wichtiges Geschenk, das uns hier Gott macht. Und ich sage es noch einmal, denken Sie es nicht im Ranking. Denken Sie es nebeneinander, als Option, als Möglichkeiten, die einander nicht ausschließen, sondern die miteinander Ihnen und mir gegeben werden. Dass wir beten können, dass wir miteinander beten können, dass wir die Gabe der Heilung haben und dass wir Jakobus 5, diese Krankensalbung haben. Wenn wir Jakobus 5 ganz kurz in einen Steps durchgehen, dann ist es eigentlich ein sehr übersichtliches Wort Gottes. Nämlich, dass hier Jakobus sagt, ist jemand unter euch krank. Das heißt, das wird vorausgesetzt, dass es das gibt, dass Menschen krank werden, schwer krank werden. Das heißt, Erkrankung ist da, die oft sogar als hoffnungslos beschrieben wird. Also dieses Krankheitsbild, was hier ist, ist nicht eine Kleinigkeit. Das ist ernsthafte Erkrankheit, kann in der Sprache, in der griechischen Sprache, auch den hoffnungslosen Fall mit bedeuten. Der Rufe zu sich, die Initiative geht normalerweise von dem Erkrankten aus. Natürlich ist das kein Gesetz, selbstverständlich kann man auch einen Kranken darauf hinweisen oder man kann ihm das anbieten, aber die Initiative geht im Schwerpunkt von dem Erkrankten aus und der Ruf zu sich die Ältesten der Gemeinde. Ältester der Gemeinde ist ein Begriff, der in unserer Kultur unterschiedlich noch präsent ist oder nicht. Das sind gemeindeleitende Personen. Ob die nun ein faktisches Amt nach der Ordnung einer Gemeinde haben oder durch ihre Persönlichkeit diese innere geistliche Aufgabe haben, das ist nun eine zweite Frage. Da würde ich jetzt an der Stelle das nicht in einen Formalismus hineinpressen wollen. Es sind Persönlichkeiten, die in einer gemeindeleitenden Aufgabe mit tätig sind, in Lehre, in Seelsorge, in Leitung präsent sind. Und auf die kann ich zugehen und die sollen jetzt salben mit Öl in den Namen des Herrn und beten. So, dieser Vorgang ist ein Vorgang, wo auf der einen Seite also das Gebet, wiederum das gemeinsame Gebet im Vordergrund steht, aber, und das ist das Besondere an dieser Seite nun, gibt es einen zeichenhaften Vorgang. Und der zeichenhafte Vorgang ist nun hier mit dem Salben mit Öl in dem Namen des Herrn beschrieben. Dass der Glaube eine gute geistliche Zeichensprache bekommt, ist die besondere liebevolle Zuwendung Gottes. Wir haben ja noch mehr solche ganz wichtiger Zeichen. Ich erinnere Sie nur an das Zeichen der Taufe, an das Zeichen des Abendmahls. Wir haben immer wieder, dass das Wort mit einem Zeichen eine Bekräftigung bekommt. Nichts Magisches, sondern eine Zeichenhaftigkeit, die uns Menschen, die wir an der Sichtbarkeit hängen, hilft. Und so spielt natürlich das Öl eine ganz unterschiedliche Rolle im Denken der Bibel. Wenn Sie Öl hören, dann denken Sie natürlich nicht Erdöl, das ist ganz klar. Wenn Sie Öl hören, dann denken Sie an dieser Stelle auch nicht Parfüm. Sondern wenn Sie hier Öl hören, dann denken Sie zum einen an den therapeutischen Aspekt. Der therapeutische Aspekt des Öls kommt zum Beispiel in der Geschichte vom barmherzigen Samariter zum Ausdruck. Lukas Evangelium Kapitel 10. Da haben wir diesen therapeutischen Aspekt des Öls, dass es heilend, lindernd hilft. Wir haben beim Öl natürlich auch einen zweiten Aspekt, nämlich den Aspekt der festlichen Freude. Das Öl hat immer etwas auch zu tun mit Glanz, mit wieder ans Licht kommen, wieder hochgebracht werden. Der kein geöltes Gesicht hat, ist der matt ist. Der ein geöltes Gesicht hat, ist der wieder glänzt, der wieder Freude ausstrahlt, der wieder hochgehoben wird. In dem Sinn, Psalm 23, kriegen Sie da Ihre Ölladung ab von diesem Hirten, der da eben beschrieben wird. Wir haben den dritten Aspekt natürlich, dass das Öl immer auch im Zusammenhang mit dem Wirken des Heiligen Geistes verstanden wird. Denken Sie an den Vorgang der Salbung im Alten Testament. Denken Sie an diese Überlegung, dass bis hinein in 2. Mose 40 auch Gegenstände in besonderer Weise gesalbt wurden, um damit die Präsenz Gottes zum Ausdruck zu bringen, die natürlich mit dem Heiligen Geist und dem Ölcharakter zu tun hat. Und wenn Sie diesen Aspekt im Hinterkopf haben, den therapeutischen Aspekt, den Aspekt der festlichen Freude, da geschieht was, was mich wieder hochhebt, und den Aspekt der Wirksamkeit, der Präsenz Gottes, Stichwort Heiliger Geist, dann merken Sie, warum das mit dem Öl eine ganz wunderbare, zeichenhafte Sprache unseres Gottes ist. Wir haben nun diese Öltexte hier einmal, das ist die Kardinalstelle, Jakobus 5, und wir haben es dann in der Weise eigentlich nur noch einmal genannt bekommen, interessanterweise in einem Text, wo die 12 ausgesandt werden, um wirksam in der damaligen Welt tätig zu sein, nämlich in Markus 6, Vers 13, da heißt es, sie zogen aus, sie predigten, man sollte Buße tun, sie trieben viele böse Geister aus und sie salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Das heißt, da knüpft das an einen Vorgang aus der Jesuszeit sogar noch an. So, das ist einfach ein richtig großes, schönes Geschenk, das Gott uns gibt. In unseren Gemeinden, ich weiß nicht, wo sie so herkommen, wird das ganz unterschiedlich praktiziert oder nicht praktiziert. Da gibt es ja dann verschiedene Ausgaben, wie man das nun tatsächlich umsetzt. Und ich dachte zumindest an der Stelle, gucken wir einmal ganz weit zurück in die Praxis eines ganz besonderen Mannes hinein. Denn tatsächlich, es gibt eine sehr schöne briefliche Dokumentation von Martin Luther. Also Martin Luther und Jakobus 5. Er schreibt einem folgendermaßen, was jetzt so den Krankheitsfall betrifft. Darum mach es doch bitte folgendermaßen. Geh hin zu ihm mit dem Hilfsprediger und 2 oder 3 weiteren guten Männern. Du in der gewissen Zuversicht als Inhaber des öffentlichen geistlichen Amtes, und dann lege ihm die Hände auf und sprich, und dann kommen verschiedene Gebetstexte, die dann hier genannt werden, und dann gehe ihm nochmal weg, lege nochmal die Hände auf ihm auf und dies wiederhole bis zu 3-mal täglich. Außerdem bete noch im Gemeindegottesdienst von der Kanzel, bis Gott endlich erhört. Wir vereinigen uns ganz und gar in der Fürbitte und Gebet mit aller unserer Glaubenskraft, unaufhörlichen Gott. Leb wohl, einen anderen Rat habe ich auch nicht. Das ist Luther, wie er lebt und lebt, oder? Ja, knapp, klar, kantig, zack. So, das ist eine. Jetzt 2019, La Höhe. Wie machen wir das hier? Ganz einfach, wie machen wir das hier? Also wenn ich an die letzten 19 Jahre meines Lebens hier denke, wie ich es auch übernommen habe von meinen Vorgängern, von den Hausvätern vor mir, dann ist es tatsächlich so, dass wir miteinander, wenn einer aus unserer Gemeinde diesen Wunsch hat, dass wir für ihn beten, er entweder auf mich oder einen anderen der Ältesten zugeht und diesen Wunsch äußert, das Normale. Es gibt auch Ausnahmen, wo man mir sagt, der traut sich nicht, die traut sich nicht, könntest du den mal ansprechen, das oder natürlich, da wollen wir nicht irgendwie dogmatisch eng sein. Aber dann kommt also der Wunsch an uns heran, wenn das jetzt an mich herangeht, dann frage ich, wen willst du noch, dass ich den anspreche? Hast du einen Ältesten, zu dem du eine besondere Nähe und Beziehung hast, die dir wichtig wäre? Ich schnapp mir noch 1, 2 meiner Brüder. Wir machen meistens einen Termin aus, irgendwann nach dem Gottesdienst, wo die am einfachsten greifbar sind, wenn die Person tatsächlich selber noch in der Lage ist, hierher zu kommen und hier zu sein. Anders ist natürlich, wenn sie so schwer erkrankt ist, dass sie gar nicht mehr hierher kommen kann. Dann machen wir uns umgekehrt auf den Weg zu ihm oder zu ihr. Das ist auch klar. Aber wenn sie hierher kommen kann, dann treffen wir uns bei mir in meinem Büro. Wir lesen ordnungsmäßig und gehorsam Jakobus 5. Wir versuchen, diesen Text zu erklären, deutlich zu machen, dass das keine magische Formel ist, dahinter steht. Dass wir uns miteinander einig sind, was hier diese Aspekte von Krankheit betrifft. Dass der lebendige Gott die absolute Souveränität hat in allem, was er tut und was er nicht tun will. Und dass wir miteinander mit großem Vertrauen zu unserem Gott kommen dürfen und wollen und ihm dieses Anliegen bringen wollen. Dann versuchen wir, dieses Anliegen zu spezifizieren. Das ist ja etwas gar nicht Unwichtiges. Je nachdem, wie die Person tickt und was sie bewegt, sind das ganz unterschiedliche Dinge. Tatsächlich ganz oft die Bitte, nimm diese Krankheit, nimm dieses Leiden, nimm diese Not wieder von mir. manches Mal ist aber auch ganz spezifisch irgendeine Auswirkung, die diese Krankheit hat, eine Belastung, die damit in unmittelbarer Weise zusammenhängt. Manches Mal ist es auch so, dass die betreffende Person darum bittet, dass Gott Klarheit schafft, was er will. Ja, dass eine betreffende Person sagt, Herr, ich weiß ja gar nicht, ist das, ich sag's mal in meiner Sprache, ist das ein Fall von 2. Korinther 12 und du willst, dass ich das lassen soll und darin zur Ruhe kommen soll oder willst du was tun? Ich bitte dich um Klarheit. Und je nachdem, was da geäußert wird an Gebetswunsch, an Gebetsbitte, darf ich mit diesem Gebetsanliegen meines Bruders, meiner Schwester zum lebendigen Gott kommen. Dann beten meine Mitbrüder mit mir. Ich bete ebenfalls, ich nehme ein bisschen von diesem Salböl und salbe damit diesen Kranken auf der Stirn und dann segnen wir den Bruder und die Schwester und das ist der Vorgang. So, wenn Sie mich jetzt fragen, was passiert dann? Ja, was passiert dann? Dann habe ich gerade schon einer kleinen Gruppe vor mir gesagt, dann haben wir in diesem Haus eine Diskretion, die mit einem geistlichen Verständnis zusammenhängt. Die Diskretion, die ich von meinen Vorgängern übernommen habe, heißt, was in diesem Büro geschieht, sollte man nicht an die große Glocke hängen. Und ich sage Ihnen auch, warum. Ich habe für mich ganz persönlich, ich kann Ihnen das nicht beweisen, aber für mich ganz persönlich den Eindruck, je mehr ich das an die große Glocke hänge, eher sagt der lebendige Gott, mein guter Freund, so nicht. Ja, das heißt, wir praktizieren das und wir danken dem lebendigen Gott über alle Maßen, was er getan hat in den letzten Jahrzehnten, auch an dieser Stelle, auch an diesem Ort, auch in diesem Büro. Und ich danke, dass diese Segenskette von Jakobus 5 nicht abbricht, dass der lebendige Gott seine Wunder tut. Ja, ja, er tut seine Wunder. Da wurden OP-Termine abgesagt, da sind Menschen gesund nach Hause marschiert. Ja, das passiert. Es passiert auch, dass gar nichts passiert. Ja, dass für uns erkennbar gar nichts passiert. Und es passiert auch, dass etwas, Anführungszeichen, Negatives passiert. Für mich mit am eindrücklichsten war eine Erfahrung mit einem Bruder aus unserer Gemeinde, wo wir miteinander zusammen gebetet haben und unmittelbar nach dieser Salbung nach Jakobus 5 ging es ihm deutlich schlechter. Deutlich schlechter. Das war für ihn ist schwer und dann eine Riesenhilfe. Weil für ihn war dann damit klar, gut, ich habe verstanden, danke mein Gott und Vater, ich gehe diesen Weg. Und wenig später ist er verstorben. Aber das war auch eine Erfahrung, wo ich sage, das Gebet war wirksam. Anders als wir das erwartet haben, aber lebendige Gott hat sich dazu gestellt. Es ist ein riesengroßes Geschenk, was Gott uns hier gibt. Er sagt ja, der Herr wird den Kranken aufrichten, wie er das tut, bleibt bei ihm. Er wird ihm die Sünden vergeben, wenn Sünden zu vergeben sind, und er wird ihn retten. Und dieser Rettungsvorgang mit seinen ganzen Aspekten steht über diesem Geschenk aus Jakobus 5. Jakobus 5 ist also weder ein magisches Instrument, noch ist es quasi eine Art Medikamentenersatz oder sonst irgendwie etwas Obskures, muss auch nicht irgendwie dramatisch überhöht werden, aber umgekehrt, ich sag's mal so, ich werde doch ein Geschenk meines Gottes, das er mir gibt, für große Not meiner physischen Existenz in allen ihren Varianten, nicht unbenutzt daneben liegen lassen, wenn er mir das erlaubt, das für mein Leben Anspruch zu nehmen. Und so gibt es also auf der einen Seite eine magisch-religiöse Überhöhung und auf der anderen Seite ein totales Nicht-Annehmen eines Geschenkes Gottes. Und auch da gilt wieder, den rechten Gebrauch einzuüben und dann miteinander auf einem guten Weg da zu sein. Zu sagen, ich komme mit meinem Anliegen, bring das zu meinen Ältesten, wir gehen gemeinsam zu unserem Gott. Wir beten für dich, wir salben dich, wir erwarten seine Wirkungen in deinem Leben. Und um den kantigen Luther ein bisschen zu gebrauchen, das scheint ganz offensichtlich damals und auch in den Jahrhunderten danach nicht in dem Sinn ein einmaliger und einzigartiger Vorgang gewesen zu sein, sondern diese Geschwister haben einer gewissen Regelmäßigkeit und Dringlichkeit dieses Anliegen nicht nur im persönlichen Gebet und im Gebet miteinander, sondern auch in der Wahrnehmung von Jakobus 5 praktiziert und konnten dann miteinander erleben, dass lebendige Gott auf seine Art und Weise heilen und helfen kann. Wenn also Menschen krank werden und uns, wenn wir krank werden, dann gehen wir zuallererst zu unserem lebendigen Gott. Wir nehmen andere Geschwister mit dazu, die beten, die mit uns eintreten vor unserem Gott. Wir suchen nach dem Verständnis, wie es uns geschenkt wird, ärztliche Hilfe, ohne irgendwelche dunklen Kanäle zu gebrauchen. Die sind für uns tabu. Wir überlegen, wo Menschen da sind, die eine Gabe der Heilung haben könnten, und wir nutzen das Instrument von Jakobus 5, so wie es in unser Leben hineingehört. Und dann kommt der lebendige Gott tatsächlich mit uns auf diesem Weg dahin, dass wir mit allen Gebrechen, mit allen Leiden, mit allen Krankheiten unsere Schritte gehen dürfen zu seinem großen Ziel und zu seinem Tag. Und von daher ermutige ich Sie, gerade auch dieses Instrument zu nutzen. Jetzt könnte es sein, dass der eine und die andere sagt, ja, in meiner Gemeinde ist das aber gar nicht der Fall. Oder der sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wen ich denn da ansprechen sollte. Da ist natürlich tatsächlich leider etwas Wahres dran. Je nachdem, wo Sie geistlich verortet sind, wird es an der Stelle natürlich ziemlich dürftig und dünn. Das ist wahr. Dann sind Sie natürlich autorisiert, als ein Glied am Leib des Christus andere Glieder zu suchen, jenseits Ihres kleinen konfessionellen Kästchens, die mit Ihnen zu Ihrem Gott gehen und das praktizieren, was aus welchen Gründen auch immer in Ihrer Gemeinde nicht praktiziert wird. Die Autorität und diese Freiheit, die darf ich Ihnen gerne, gerne, gerne zusprechen. Dass wir umgekehrt es nicht fördern, Heilungswanderungen durchzuführen, ist die andere Seite der Medaille. Denn das Gebet Ihrer Ältesten vor Ort ist nicht schwächer, nach Jakobus 5, als das Gebet irgendeines Gurus in irgendeinem Kongresszentrum. Und das muss man auch miteinander wissen und klar an der Stelle denken. Ich nehme das ernst, was mein Gott mir gesagt hat. Ich gehe zu meinen Ältesten, meiner Gemeinde, betet mit mir, legt mir die Hände auf, salbt mich mit Öl und Gott soll seine Barmherzigkeit an mir erweisen. Wir gehen gemeinsam zum Thron der Gnade und erwarten von ihm Hilfe. Und er ist einer, der gerne hilft. In unterschiedlicher Weise, aber gerne hilft. So, das Set ist fertig.